Willkommen im Salon Holofernes. Ich bin eure Salonbetreiberin Judith Holofernes, Songwriterin, Musikerin und Autorin und formerly known als die Alte von Wir sind Helden. In meinem Salon spreche ich mit möglichst unterschiedlichen Künstlern aus unterschiedlichen Disziplinen über das Kunstmachen und habe gerne Gäste, von deren Beruf ich verhältnismäßig wenig verstehe. Heute habe ich aber einen Gast, dessen Beruf ich doch nachvollziehen kann. Einem Musiker. Ich spreche heute mit Philipp Grütering von der tollen Gruppe Deichkind. Philipp und ich kennen uns auch seit Jahren, sind uns in vielen Backstages über den Weg gelaufen und hatten aber nie Zeit, so ausführlich zu sprechen. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut. Philipp und ich sprechen über das Arbeiten im Kollektiv. Wir sprechen über den filigranen Balanceakt zwischen schlau und bescheuert. Wir sprechen über das Dasein als Gesamtkunstwerk, über megalomane Bühnenaufbauten, über trojanische Pferde, die wir beide sehr lieben, über Kunst und Kommerz und natürlich, wie schön, über das Songtexte schreiben. So, heute spreche ich mit Philipp Grütering von Deichkind. Eine große Freude.
Hallo.
Für mich. Einer der wenigen Gäste, wo ich ungefähr eine vage Ahnung davon habe, was er beruflich macht und mich wahrscheinlich einigermaßen gut reinfühlen kann. Aber trotzdem habe ich den Verdacht, dass deine Gruppe Deichkind natürlich deutlich anders funktioniert, als auch meine Band früher funktioniert hat.
Vielleicht, das müssen wir jetzt rausfinden.
Ja. Also ich habe immer, wenn ich irgendwas Neues von euch sehe, wenn ich irgendeinen neuen Deichkind-Song sehe, also erstens freue ich mich immer, zweitens habe ich immer so einen kleinen Stich, dass ich denke, das sieht nach so viel Spaß aus. Also immer, wenn ich irgendwas Neues von euch sehe, dann denke ich, das macht bestimmt so Spaß. Sich das, also alleine sich das auszudenken, aber das dann auch zu machen und irgendwie auch in dieser großen Alarmtruppe zu machen.
Also ich könnte jetzt auch sagen, es sieht alles nach Spaß aus, aber die Arbeit dahinter ist sehr Horror. Aber natürlich, klar, also ich glaube, wir arbeiten dahin, dass es so aussieht, dass es Spaß macht.
Ja.
Natürlich macht es auch Spaß, aber es, wenn wir jetzt sowieso auch in dem Podcast jetzt hier darauf kommen, was so kreative Arbeit betrifft, dann gibt es auch auf jeden Fall Momente, die wirklich sehr schmerzhaft sind und wirklich sehr anstrengend sein können und und man einfach auch. Das ist jetzt unser 7. Album, was wir jetzt gemacht haben, auch mit Musikvideos und so weiter. Und wir sind eine lange Strecke gegangen und es ist jedes Mal wieder dieser Punkt, man weiß, was auf einen zukommt und man hofft aber immer, dass die einzelnen Blumen auf der brachliegenden Wiese aufpoppen und die man pflücken kann. Und man weiß auch, dass die kommen, aber man weiß auch, dass man sehr viel Brachland liegen hat, also von morgens bis abends. Und das wirst du wahrscheinlich genauso erlebt haben. Und dann ist es eben in der Gruppe auch nochmal anders, weil wir eigentlich diverse Gewerke haben bei uns. Also es ist ein bisschen aufgeteilt in Musik und Texte schreiben und eben auch das Visuelle. Das sind zwei verschiedene Felder, die wir beackern. Und da sind auch verschiedene Gruppen für zuständig und so. Und ich bin eigentlich derjenige, der für die Musik und die Texte zuständig ist und gebe dann sozusagen die Musik ab an das visuelle Gewerk.
Das ist super, weil das wollte ich gleich mal rausfinden, weil ich habe viele von den Gästen jetzt immer gefragt, was würdest du sagen, wie viele Berufe in einem dein Beruf ist? So, ne? Und wenn du dann einen Dichter da sitzen hast, dann ist das relativ überschaubar. Dann hat er den Beruf, Gedichte zu schreiben. Und dann irgendwann ein Jahr später geht er sie so ein bisschen spazieren tragen.
Ja.
So, ne? Aber wenn man in einer Band ist und in so einer wie eurer erst recht, dann hat man ja eigentlich, also dann in deinem Fall bist du wahrscheinlich eben Texter, Songwriter.
Ja, Songwriter, so eher, ein bisschen abstrakterer Songwriter. Also ich bin jetzt natürlich nicht so wie du, die mit einer Gitarre oder einem Klavier alleine da sitzt und sich Melodien über, also es gibt ja so diesen klassischen Beatles, Ärzte, wir sind Helden.
Ja, genau.
Drive, also ja. Dass man so eben dieses typische Songwriting, das ist bei mir nicht so. Es ist ähnlich, weil ich auch mit Musik, ich fange oft mit Musik an, aber dann programmiere ich ein Beat oder ich sample was oder.
Das stelle ich mir so lustig vor. Also das ist immer sowas, wo ich so ein bisschen neidisch rüberschiele.
Ne, es ist das Gleiche. Du suchst nach irgendwas, was irgendwie dich selber anspricht. Also das ist ja, wenn du drei Akkorde abspielst und dann nochmal den vierten, der irgendwie anders ist und die Reihenfolge
ja.
und dich dann anspricht, so, ach, das könnte irgendwie gut sein.
Ja.
Dann nimmst du das auf oder so oder hältst es fest oder schreibst Noten auf oder ich weiß nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Genau. Bewahre.
Genau.
Nee. Genau.
Das kann ich, genau, da hatte ich mir auch gedacht. Und so ist das ähnlich bei mir. Also ich surf dann bei YouTube rum und bin bei irgendwelchen Rare Instruments oder bei irgendwelchen Digging in the Crates Seiten und finde dann einfach irgendwelche kleinen Schnipsel. Und das ist genauso entweder motivierend und inspirierend oder auch völlig frustrierend und deprimierend. Und ich könnte fast sagen, es ist fast 50-50. Mir ist bewusst, ich setze mich morgens ran und ich muss nicht jetzt einen Hit schreiben, sondern ich muss etwas finden, was mich anspricht. Und da gehe ich eigentlich ganz fast schon erwachsen ran. Also, dass ich sage, ich gehe jetzt auf die Suche und ich bin auch eigentlich morgens Mensch. Ich stehe morgens auch dadurch, dass wir Kinder haben und bin ich aber auch gerne Frühaufsteher und bin eigentlich um 16, 17 Uhr durch. Dann lasse ich richtig die Kelle fallen, dann bin ich auch durch. Also ich bin nicht jemand, der nachts rumsitzt und noch fummelt.
Aber trennst du sozusagen die anderen Seiten von dem Bandsein sehr sauber von der kreativen Arbeit an den Songs? Weil das finde ich total schwierig.
Das ist also sehr schwer, finde ich auch. Das ist
keine Band-Meetings und
das bedarf auch ein Bewusstsein dafür und auch so eine Disziplin. Also ich merke manchmal, wir haben 2015, 16, nagel mich da nicht fest, haben wir eine Plattenfirma gegründet, weil es sich auch so ergeben hat, nicht um Bands zu signen oder um jetzt ein anderes Geschäftsfeld aufzubauen, sondern wirklich damit wir das selber in der Hand haben, damit wir Entscheidungen selber treffen können und wirklich nur uns veröffentlichen als Band.
Ja, das habe ich ja quasi auch gemacht, nur dass ich halt ganz viel noch auslagere. Also ich bin quasi mein eigenes Label, aber ich habe mit Embassy of Music dann das alles an die rausgegeben.
Nee, das haben wir tatsächlich.
Ihr habt das wirklich alles
nicht, genau, wir
machen in-house.
Das, genau, wir machen das alles selber. Und da habe ich festgestellt, es ist auch manchmal schwierig mit meinem Produzenten zum Beispiel, was wir vorher immer gemacht haben, immer über die Plattenfirma zu lästern. Das war immer, man konnte mal sagen, ja, die Plattenfirma sagt, Deadline ist der 12. September, da muss die Platte fertig werden und dann sind wir als Künstler oder der Produzent, der auf den Künstler auch achtet, sagt, ja, come on, und wir sind nicht richtig fertig geworden und der Künstler hat die Songs noch nicht fertig und so weiter. Und plötzlich mit der Plattenfirma saß ich eben auch als Plattenfirma im Raum. Also war ich quasi auch Plattenboss quasi und hatte selber auch den Hut auf zu sagen,
das muss jetzt aber wirklich fertig werden.
Das muss leider wirklich fertig werden, weil ich weiß auch, dass da andere noch ein Rattenschwanz hinten dran hängt und die Cover fertig gemacht werden müssen, die Videos fertig gemacht werden müssen und Interviewreise geplant werden muss und dieser ganze Kram. Und da hast du halt verschiedene Hüte auf. Und das war am Anfang gar nicht so richtig bewusst. Und ich glaube, als man das erste Mal so ins kalte Wasser gesprungen ist und das miterlebt hat und auch da den Stress erfahren hat, da haben wir nach der Veröffentlichung, nach dem ganzen Run wirklich uns mal zusammengesetzt und gesagt, okay, was bedeutet das eigentlich hier jetzt? So, wie beeinflusst das auch unsere Kreativität und überhaupt unser Alltag?
Es ist auch ein bisschen so, als wäre man so in dem Ferienlager, wo man immer war, seit man 15 ist und ist aber plötzlich Betreuer oder so.
Vielleicht, ne?
Also es ist irgendwie.
Vielleicht, ja.
Ja, ich fand das auch, dass es einen großen Unterschied macht, nicht mehr auf andere Leute schimpfen zu können und so ein bisschen auch diese Opferrolle nicht mehr zur Verfügung zu haben, so, ne? Aber ich fand's gut. Also
das finde ich wirklich auch interessant, dass so da lese ich auch immer echt mit großem Interesse so Interviews mit Künstlern oder auch Anekdoten über Künstler, wie die das eigentlich machen, weil es oft stehen wir auch als Plattenfirma, also wenn ich den Hut auf habe als Plattenboss, stellt sich für mich die Frage, wie machen das eigentlich andere Künstler oder andere Plattenfirmen so? Wie viel geben die jetzt für ein Video aus oder wie viel bezahlen die jetzt für einen Grafiker, für ein Cover? Ist der jetzt immer beteiligt oder bietet der uns einfach nur zwei Cover, drei Cover an und sagen, das ist cool, nimm das? Oder ist der damit involviert in dem ganzen Prozess jetzt?
Ja, klar.
Und, oder auch live. Unser Geschäft ist ja eigentlich live.
Ja.
Und da würde ich auch gerne mal wissen, was gibt Rammstein aus für eine Show oder was gibt Wir sind Helden für eine Show aus. Das weiß man immer nicht so. Das weißt du eigentlich nur aus Erfahrung, dass du sagst, okay, hier stehen wir jetzt gut, das haben wir jetzt ausgegeben, das ist jetzt in Ordnung so. Und da haben wir eigentlich jetzt festgestellt, dass das einerseits der Kreativität schadet, weil man wirklich immer dieses strukturierte Denken muss auch und nicht richtig frei sein kann. Und eigentlich das Gute sind eigentlich immer nur die freien Momente. Das Gute entsteht eigentlich nur, wenn du nicht darüber nachdenkst, hier entsteht jetzt was Großes, sondern
ja, genau.
Das machst du zwischen Tür und Angel. Also das ist oft so ein Ausdruck bei uns im Studio, dass sie eigentlich am liebsten immer noch mal so, ach komm, wir gehen jetzt Mittagessen und dann, ja, geht mal kurz vor, ich mach noch mal kurz was.
Ja, und dann kommen die, da das ist bei mir
dann,
auch so.
Da
ja.
kommt dann was, aber das kann man auch nicht strukturieren. Das nee. Ist einfach, man weiß einfach, man muss sich irgendwie damit beschäftigen und auch mit etwas beschäftigen, was einem Spaß bringt, dass es auch aus eigener Motivation kommt, dass man nicht da sitzt und denkt, ich kann nicht mehr. Das ist
ja,
Horror.
Klar.
Und Struktur, also immer so ein Zwischending da zu finden.
Und versuchst du das dann auch zeitlich zu trennen? Also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr ein Buch gelesen, das mir wahnsinnig weitergeholfen hat, das ist Deep Work. Kennst du das von Cal Newport?
Nee.
Wo es einfach ja so um Fokus auf die wichtigen Sachen geht und wie man sozusagen seine künstlerische Arbeitszeit verteidigen kann vor den dunklen Künsten.
Ja.
So. Und das hat mich total inspiriert, da noch extrem viel radikaler zu sein. Also das Wahnsinn, so ganz viel sauberer noch zu trennen. Oder ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das alles in dem Buch ist. Ich habe irgendwie viele so. Es gibt noch eins, das heißt The One Thing von Gary Keller. Da geht es auch darum, ne? Also wie man so die eine Sache findet, die wirklich wichtig ist und dann bei der bleibt. Und,
ja.
Und eine Sache, die ich gelernt habe und die wirklich hilft, ist größere räumliche und zeitliche Abgrenzung. Also zu sagen, diese Woche nur kreatives Arbeiten. Ne? Und nicht immer so hin und her zu springen, weil man halt mit dem Wendekreis so viel Zeit verliert und Energie.
Tierisch. Wir sitzen auch oft im Studio, sitze ich mit Roy und Porky, also insbesondere mit Roy, dass wir uns immer vornehmen, wir haben jetzt Druck, eine Platte muss jetzt fertig werden, wir müssen jetzt die Strophe machen oder den Refrain oder den Song jetzt fertig machen und träumen immer von einer Zeit nach dem Album und sagen, ah, dann lass uns doch mal treffen und einfach nur mal Musik machen und frei sein. Und jedes Mal denken und hoffen wir das auch wirklich, dass das passiert, aber es ist nie passiert. Es ist nie, ja. ist nie so der Moment gekommen, dass man sagt, man macht jetzt einfach freie Musik. Immer wünscht man sich das, aber es ist, ich bin dann zu beschäftigt mit Live-Auftritten und ich habe ja auch Familie und bin auch privat unterwegs und das hat sich sowieso auch nochmal sehr stark gewandelt.
Ja.
Und ich bin so jemand, der lässt richtig die Kelle fallen nach der Albumproduktion. Da habe ich so stark daran gearbeitet und mich irgendwie auf eine Art auch so verletzt.
Ja. Ich kenne das
ich
auch,
meine?
Also, dass man sich so runterrockt.
Dass man denkt, dass der innere Richter so stark in einem ist und das immer wieder hinterfragt, ist das jetzt gut, warum findest du da jetzt nicht den vierten Reim auf den Vierzeiler und dann da ständig dran sitzt und das ist so eine Sisyphus-Arbeit, die dann auch manchmal auch in die Tonne getreten wird und.
Ja, total.
Und man hält sich so fest an bestimmten Dingen und man merkt schon, das klappt jetzt hier zusammen, das wird nichts, aber man hält trotzdem noch ganz lange fest und man muss es wirklich lernen, da loszulassen und wirklich das zu sehen als ein Segen, diese kreative Arbeit, dass es wirklich nicht eine Arbeit ist und ein Zwang ist, sondern dass ich eigentlich dankbar sein sollte, diese Arbeit machen zu dürfen. Und da komme ich dann manchmal nicht hin, da bin ich manchmal einfach zu sehr in diesem so, das muss jetzt hier durchgedrückt werden, das muss jetzt geil werden. Und
aber ich finde das mit der Dankbarkeit total interessant, weil ich glaube, als Künstler kriegt man das ja auch immer gespiegelt, dass man sozusagen den Beruf hat, den sich viele andere Leute nicht trauen oder der bei vielen anderen Leuten nicht geklappt hat und dass man so ständig auf so Dankbarkeitswölkchen durch die Gegend schweben sollte. Und
ja,
ich finde,
findest du das?
Naja, manchmal schon. Also ich weiß nicht, ich habe teilweise versucht, auch über die schwierigeren Seiten davon zu singen oder zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, es gibt schon immer Leute, die sich das einfach sehr wünschen. Also ich glaube, das ist dann so eine Fluchtfantasie für Leute, die nicht sozusagen beschädigt werden darf durch Realität. Und ich finde es schon wichtig ich finde es wichtig, dass das beides hat, so, ne, dass man irgendwie, natürlich bin ich wahnsinnig froh mit meinem Beruf und finde es großartig und bin wirklich total dankbar. Aber trotzdem ist es zum Beispiel auch ein Beruf, bei dem man eben sich sehr aufbrauchen muss und der irgendwie nicht für die Mitte, fürs Gemittete vor sich hinmachen geeignet ist und wo man ganz schön ans Eingemachte geht und sich auch nackig macht und verletzt wird und.
Ja, aber das Witzige daran ist, man steckt dann während des kreativen Prozesses in dieser Situation und auch in dieser Schlechtfühlsituation, dass man sich gerade in dem Moment wirklich ganz schlecht fühlt, weil man irgendwas nicht erreicht und weil man irgendwas mit Biegen und Brechen irgendwo hinzwängen will und das wirklich so fühlt, auch wirklich, sich schlecht fühlt. Und dann lässt man kurz los und kommt wieder an seinen Arbeitsplatz oder Studio oder an den Schreibtisch und hat irgendeinen Einfluss, irgendwas, ein Anruf kommt rein oder irgendwas, was einen völlig ablenkt. Und du kommst wieder rein und hast plötzlich diese Zeile und die kommt aus dem, ohne Arbeit.
Ja,
die
absolut.
Kommt ohne Arbeit. Und das muss man, glaube ich, lernen, dass das einfach so ist. Ich meine, ich mache in anderthalb Jahren, da machen wir 100 Skizzen und eigentlich sind es dann 12 Songs auf dem Album. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt ein Album, ich mache 12 Songs und dann schreibe ich die und dann mache ich das Album und dann ist es fertig. Sondern mir ist bewusst, dass ich ganz oft ins Studio gehe, wo nichts passiert. Und ich glaube, das ist ein Moment oder das ist das, was man auch verstehen muss, dass das nicht so ist wie die Arbeit von meinem Vater, der Maschinenbauingenieur war und einen Chef hatte, der gesagt hat, mach das so und so und ein Budget und strukturierte Arbeit, sondern dass ich gelernt habe in der Schule und bei meinen Eltern, ich muss jetzt was arbeiten, um mein Brot zu verdienen, aber das, was ich wirklich mache, das ist gar keine Arbeit und ich darf es eigentlich auch gar nicht so als Arbeit sehen, sondern als einen freien Moment und das fällt mir manchmal schwer, weil ich so sozialisiert bin, dass ich eigentlich eine Arbeit hätte machen müssen, auch in der Schule und so. Also ich
merke, so ein bisschen preußischer sozusagen,
genau.
dass es auch wehtun muss. Und
genau, ich merke das auch jetzt bei meinen Kindern, die jetzt auch zur Schule gehen, wie ich das wirklich auch misstrauisch beäuge, dieses Schulsystem. Das ist total schrecklich. Ich habe das als Schüler gar nicht so empfunden. Ich bin irgendwie gerne zur Schule gegangen. Ich war nicht wirklich gut in der Schule, aber ich habe es auch nicht, ich war so ein Träumer. Aber ich bin eigentlich total rangerasselt an dieses System, habe es dann aber irgendwie so gemacht, weil es war jetzt auch nicht schwer oder so. Ich bin auch gerne in die Schule gegangen. Aber ich merke es bei meinen Jungs jetzt, dass die wirklich so in so ein System reingepresst werden, wo ich denke, was machen die denn da? Was ist das denn für ein komischer Kram? Also klar, müssen die Leistungen bringen, weil die Welt ist so, aber.
Geht mir aber auch so. Also ich habe auch größere Probleme damit, schulkind Eltern zu sein, als ich Mitschüler sein hatte. Ich finde das total schwierig. Also ich finde auch, dass man in Deutschland sozusagen ganz schlicht die Staatsgewalt nie so spürt. Also man kann sich unheimlich frei fühlen.
Finde ich auch. Ich habe das
bis
auch,
zu dem Moment, wo die Kinder eingeschult werden, wo man plötzlich denkt, nix frei.
Das habe ich auch genauso empfunden. Ich habe immer so, ich habe gern Steuern bezahlt. Ich check das System, wie das hier ist. Ich bin nirgendwo angeeckt, wo der Staat mich irgendwie, wo ich dachte so, was wollen die denn jetzt oder so? Oder das habe ich nie so empfunden. Aber in der Schule war es wirklich so, das hat mich wirklich richtig, da bin ich richtig nachts aufgewacht.
Ja.
Und hab gedacht, was ist das denn? Ich habe keine Probleme gehabt. Aber ich merke, dass ich jetzt in meinem Job, den ich jetzt habe, wirklich eigentlich immer wieder aneckt damit in meinem Kopf oder in meiner Psychologie, dass ich immer wieder mit diesem preußischen Arbeitsethos aneck, der auch in mir drin ist, der auch vielleicht mir auch hilft teilweise, auch was die Plattenfirma betrifft und natürlich, aber dass ich da dieser, wie ich eigentlich zu meinem Job gekommen bin, da hat mir niemand geholfen oder da gab es keinen Lehrer oder keinen Meister oder keinen Coach oder sowas oder
nee, da sind wir ziemlich auf uns alleine
gestellt.
Es gibt
Fußballtrainer und es gibt Lehrer und es gibt Meister beim Kfz-Betrieb und es gibt Professoren, aber ich vergleiche das auch immer gerne mit meinem Skateboardfahren früher, habe ich angefangen Skateboard zu fahren. Es hat mich wirklich interessiert, also von tiefstem Herzen. Ich wollte wirklich Tricks lernen und ich wollte nur Skateboard fahren.
Ja.
Aber es gab keinen Lehrer. Das war ein freier Raum.
Es gab halt auch noch nicht 1000 YouTube-Tutorials für alles und so, ne?
Genau, genau. Also es gab Magazine, da konnte man sich Bilder angucken und da ist eine Wand hochgefahren und da haben ich und mein Freund gesagt, wie macht er das? Wie fährt er da die Wand hoch? Und dann haben wir das auch versucht und sind kläglich gescheitert, weil wir es einfach nicht wussten, wie es geht. Und Gott sei Dank hatte ich eben immer parallel zu der Schule, also als ich in der Oberstufe war, habe ich parallel Musik gemacht. Und auch mein Umfeld, die auch mit mir zusammen Musik gemacht haben, die waren alle so, ich mache nach dem Abi, mache ich Musik auf jeden Fall. Ich mache Musik. Und bei mir war es immer so unsicher. Ich war immer noch so, nee, ich muss was studieren.
Ich muss arbeiten.
Ja, genau. Ich muss irgendwie so... Ich hatte gar nicht so einen elterlichen Druck. Also meine Eltern waren jetzt auch nicht so, die gesagt haben, so du musst jetzt unbedingt das und das machen. Die waren schon da cool und liberal. Die haben das auch unterstützt, wie ich mich dann entschieden habe. Aber ich brauchte dann doch so einen Schubs von einem gewissen professionellen, in Anführungszeichen, Umfeld, um zu sagen, okay, ich mach das jetzt so.
Wer war das dann?
Das war Andreas Herwig damals, der im Boogie Park, den kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Also nicht persönlich, aber von, dass ihn immer jemand kennt.
Genau. Und das war ein Freund von meiner Schwester.
Ah, okay.
Meine Schwester ist 10 Jahre älter als ich und also meine Halbschwester ist noch aus einer anderen Ehe. Und der Freund war Andreas Herbig und der hat das irgendwie gesehen, dass ich mich für Musik machen und so interessiert. Und der hat damals eben schon im Boogie Park gearbeitet und der hatte wirklich so 24-Spur-Bandmaschine und ein SSL-Pult und der hatte wirklich ein professionelles Tonstudio, also eins der größten Studios in Hamburg sozusagen für Popmusik. Und der hat dann so Lucy Electric und Udo Lindenberg und Inga Humpe und so die ganzen Leute waren dann da und das war für mich natürlich total beeindruckend. Hat mich auch ein bisschen kalt gelassen, weil ich auch eher so Hip-Hop gehört habe und das war auch so ein bisschen Pop-Schnulli-mäßig, aber es war trotzdem auch dann... Er hat mir geholfen und er war auf eine Art ein Meister, auf eine Art. Also mein Mentor, genau. Der hat mich an die Hand genommen und das war, glaube ich, wichtig, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, gar nicht hin entschieden. So.
Und hat er dich sozusagen als zukünftigen Produzenten unter die Fittiche genommen oder als Songwriter?
Ich glaube, er hat einfach immer so ein Fable dafür gehabt und da war der auch wirklich gut drin, einfach junge Leute zu motivieren und denen wirklich klar zu machen, ey, dass dieser kreative Kern, den du in dir hast, das ist mega wichtig und bedeutend. Das habe ich vorher immer gar nicht so, ja, Musik, ja, das mache ich so als Hobby, so das mache ich jetzt gar nicht beruflich. Aber der hat wirklich so gesagt, komm, wir gehen jetzt mal in den Plattenladen und hören jetzt mal alte Funkscheiben durch. Und
geil,
ja. Also wirklich toll. So.
Ja.
Und da bin ich auch sehr dankbar, dass da jemand war, der das so gemacht hat. Und der hatte eben auch die Kontakte zu Plattenfirmen und da haben wir dann eben auch die ganzen Knebelverträge dann sind wir dann eingegangen.
Ja, aber du hattest jemanden, der da dann auch mit drauf geguckt hat,
ja,
oder?
Ja, der konnte da auch nicht wirklich, der war selber auch nicht richtig, ist auch nicht, der war eben auch ein Freak. Der hat auch nicht wirklich war nicht strukturiert. Der war auch einfach nur der wollte im Studio sein und das war wirklich auch Nachtsarbeitsmensch und der hat halt ein Händchen, der hat auch wirklich gute Sachen gemacht, also der ist ja heute auch noch am Machen, aber der hat auch wirklich uns in Knebelverträge getrieben. Was
euch dann schon, ja also euch als Gruppe?
Genau, als Gruppe auch, das war auch in Ordnung, das war auch so ein bisschen Lehrgeld, das war auch dann in Ordnung. Also wir haben jetzt zum Beispiel von den ersten beiden Platten die Lizenzbeteiligung. Da sind wir halt nie mehr rausgekommen. Heutzutage verhandelst du eben Verträge so, dass du Lizenzen abgibst für eine bestimmte Zeit.
Ja, oh Gott.
Und das war halt forever. Und
ja, ever.
Ja, ever, ever. Aber fuck it, das ist, wir haben ja dann letztendlich erst später die richtigen Hits geschrieben. Da waren wir schon besser beteiligt.
Aber wenn du sagst, du bist sozusagen mit diesem Arbeitsethos aufgewachsen, ne? Wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal schambefreit sagen konntest, ich glaube, ich bin Künstler.
Es ist immer noch ein Teil, der schambehaftet ist, aber natürlich nicht mehr so stark. Durch den Erfolg, den man dann hatte, konnte man sich irgendwie dann doch auch in bestimmten Kreisen dann auch erklären oder konnte man sagen, ja, hat Erfolg und da muss ich jetzt auch gar nicht groß erklären, warum ich das jetzt mache oder so. Aber es hat schon ein paar Alben gedauert, bis ich mich auch Musiker oder Künstler genannt habe, so, weil ich mich auch... Ich habe mich immer nicht als Künstler gesehen, weil ich auf eine Art dann doch auch für ein Publikum arbeite und nicht für mich selber und noch nicht so richtig rausgefunden habe, was wirklich meine künstlerische Ader ist oder was ich wirklich machen will, was wirklich aus mir rauskommt. Ich habe so mit
jetzt noch hast du das Gefühl, hast du nicht rausgefunden?
Ja, ich glaube, schon, weil Deichen ist dann schon sehr sehr vereinnahmt. Also es ist sehr 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 krass in meinem Leben und die Musik, die da in Anführungszeichen gefordert wird, ist sehr speziell und das Handwerk habe ich auch drauf und deswegen sehe ich so ein bisschen die Deichenarbeit auch so ein bisschen als Handwerk auch. Mhm. Also da habe ich so nämlich setze ich ein paar Hebel in Bewegung. Da muss mal eine harte Techno-Nummer dabei sein und da muss auch mal eine Rap-Nummer dabei sein und so, dass ich mache jetzt nicht einfach frei eine Jazz-Platte oder eine Country-Platte oder so und das ist schon.
Es hat Regeln sozusagen.
Es hat auf jeden Fall Regeln und das
macht ja aber auch Spaß, ne? Also ich finde oft, dass es Spaß hat, macht was zu haben, was so bestimmte Regeln hat, weil man dann komischerweise leichter ins Spielen kommt oder so.
Also deswegen ist es mir auch bewusst, dass es auch nicht nur freie künstlerische Arbeit ist. Es ist schon auch, es geht schon um Geld verdienen auch. Also es geht auch schon darum, diesen Laden am Laufen zu halten und das zu bedienen auf eine Art. Und natürlich bin ich das und mach das und das ist von mir auch entstanden.
Ja.
Mit anderen Leuten zusammen auch, aber es ist dann doch, merke ich, man muss schon mit Deadlines und man hat dann Leute, die fest angestellt sind und dann muss dann schon irgendwie auch bedienen. Die kreative Arbeit, sich das ausdenken, sind schon freie Momente und da bin ich auch allein gelassen. Da ist auch dann,
ist es so? Also ab welchem Punkt gehen denn die Ideen bei euch ins Kollektiv, weil ich finde, ich habe mit ganz vielen Bands darüber gesprochen und es ist immer so ein bisschen ein strittiger Punkt, in welchem Stadium von Fertigkeit gebe ich meine Idee weiter, ab wo dürfen die anderen mitmischen, ab
sehr
wo,
früh,
sehr
also
früh
ich,
bei
ich
euch.
Ich mache eine Skizze, das kann ich eigentlich auch ganz klar sagen, ich mache eine Skizze, irgendein Quatschkram, irgendwas, ein Beat und dann ist da irgendwie eine Strophe oder vielleicht auch gar nicht, dann sitze ich ganz lange an Beat und tüftel daran rum. Oder ich mache einen Refrain, irgendein Shout, der da drauf ist, auch Kauderwelsch oft. Also ich bin dann eher nicht, dass ich eine textliche Idee habe, so wie Dennemann zum Beispiel, eher so einen Vierzeiler beim Spazierengehen entwickelt und dann das irgendwo auf einen Beat draufsetzt, der noch nicht so geil ist.
Das wäre so
eher. Bei mir ist eher so, der Beat muss eher geil sein.
Ja.
Auch nicht zu geil, weil sonst schüchtert er mich ein, was die Vocal Performance betrifft. Oder was macht man da drauf, wenn das wirklich...
Stimmt, ja. Klar, wenn was schon zu fertig ist, dann wird's auch irgendwie eng, was noch geht und
total.
So, ne?
Also es gibt ganz tolle Playbacks in meiner Dropbox, die es einfach nie geschafft haben, sich mit Vocals zu verbinden.
Ah.
So. Genau, aber genau, ich habe einen halben Tag sitze ich an was und das kommt gleich in Gemeinschaftsordner. Also
Alles klar.
Das sehen gleich 3-4 Leute, so. Manchmal denke ich schon so, wenn ich auf Senden-Taste drücke oder das in den, soll ich das jetzt machen oder nicht? Oder soll ich nicht doch lieber noch ein bisschen weiter vorpreschen? Aber da bin ich eigentlich auch relativ undogmatisch. So. Also das ist relativ früh.
Auch unempfindlich?
Ja, ich glaube ja. Ich bin relativ unempfindlich da. Ich sehe manchmal tolle Sachen auf dem Weg, wo ich sage, das ist ein toller Beat und der Refrain ist gut. Und wenn dann aber Roy und Porky sagen, das ist nix, dann bin ich auch cool damit. Also dann weiß ich auch, es kommt morgen einfach nochmal was. Ich habe ja auch mal, jetzt gerade hat meine Frau mir, waren wir auf einer Fahrt, waren wir irgendwie nach Bayern, hat sie gesagt, ja, ich habe hier so ein Hörbuch von einer Autorin, Elizabeth Gilbert.
Ja.
Kennst du die?
Mhm.
Und die hat so ein Buch über Kreativität geschrieben.
Ja.
Das heißt, das
hab ich da schon wieder vergessen. Die hat auch einen ganz tollen TED-Talk. Die hat einen TED-Talk über Erfolg als Trauma.
Ja, die ist wirklich, und ich war auch zuerst so, ja, das ist so ein Weiberkram.
Das ist eigentlich die von Eat, Pray, Love, muss man dazu sagen.
Genau,
ne? Die hat eigentlich Eat, Pray, Love geschrieben.
Genau, das ist so ein Bestseller gewesen.
Ja, mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein, wie das Kreativitätsbuch heißt, aber das ist schön.
Hat so ein ganz spackiges Cover,
voll,
ganz schlimm.
Total. Rosa Blumen wahrscheinlich oder Sonnenuntergänge.
Ich hatte es einfach unglaublich beeindruckt, wie die da rangegangen ist und wie die es auch gesehen hat, dass sie es auch einfach zum Kotzen findet, der leidende Künstler, dass das zusammengehört.
Ja.
Und das stimmt einfach nicht. Und ich leide auch als Künstler, aber sie weigert sich einfach und arbeitet daran. Das ist eigentlich fast wie so eine Meditation, immer wieder daran zu sitzen und zu sagen, nein, es geht nicht ums Leiden, sondern es geht darum, dass man sich öffnet und dass man diesen Punkt findet und auch immer wieder findet. Den kannst du nicht immer haben, aber es immer wieder findet. Du sagst, dass du so frei bist, dass du dir was ausdenken kannst, was wirklich von dir kommt. So.
Ja, das ist toll, weil das behindert, glaube ich, auch total viele junge Künstler, ne? Weil die.
Nee, sie beschreibt vor allen Dingen, beschreibt sie auch, dass es viele, oder jetzt, sie schreibt ja auch als Autorin, sie ist ja keine Musikerin, aber als Buchautorin, dass es Leute gibt, die wirklich einen Roman schreiben und unglaublichen Erfolg haben und das so diese Menschen unter Druck setzt, dass die nie wieder was schreiben, weil sie denken, ich komme da nicht ran.
Ja.
Und sie sagt, das ist so traurig, weil es geht gar nicht um den Erfolg, sondern es geht darum, dass es ein toller Autor ist und dass der erstmal wirklich, eigentlich muss der ein Kochbuch schreiben oder ein Kinderbuch oder über Oldtimer was schreiben muss.
Oder um was, da rauszuschnappen, oder?
Erstmal ganz easy wieder in die Gänge zu kommen und nicht daran festzuhalten.
Ja, dieser TED-Talk, da geht es darum, dass der große Erfolg von Eat, Pray, Love sie sozusagen auf Jahre lahmgelegt hat.
Vielleicht war sie damit auch beschäftigt, auch. Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Also das hat ja alles platt gemacht, glaube ich, ne? Und Verfilmung mit Julia Roberts und so, muss man auch erstmal drüber hinwegkommen.
Genau, genau. Und ich glaube, das war bei uns, glaube ich, ganz gut, dass wir immer so ein bisschen, also wir sind wirklich sehr erfolgreich, aber wir waren immer irgendwie lange auf eine Art unterm Radar. Wir waren auch nie so richtig so diese, dass wir so einen Hit geschrieben haben und dann
Ihr hattet noch so diesen bisschen Underdog.
Ja, witzigerweise.
Wir hatten Charme, auch als das schon längst nicht mehr so war oder so. Ne, ich glaube, das ist so ein Schutz,
Das war dann auch so, teilweise, wir hatten ja die ersten beiden Alben, wir hatten Musikvideos und dann lief das bei MTV und dann waren wir aber nie so Top 1 und alle sprechen nur noch darüber. Das ist, glaube ich, sehr schwer. Es war erfolgreich, hat Spaß gemacht, aber man hatte doch immer noch so Träume und man konnte immer noch ein bisschen größer denken als das, was die Realität war in der Vergangenheit. So, also das hat uns, glaube ich, auch gut getan, so dass wir auch so lange schon dabei sind. Ich meine, wir sind seit 97 sind wir eine Band, auch wenn wir die Bandmitglieder auch immer wieder hier und da gekommen und gegangen sind. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, der eine Rolle gespielt hat.
Und was ich mir vorstellen kann, was bei euch natürlich auch, oder was ich mir befreiend vorstelle, ist, dass ich das Gefühl habe, ihr habt euer Publikum gleich dazu erzogen, sozusagen von euch eigentlich alles zu erwarten.
Ja.
Also ihr habt einfach gleich mal klargestellt, dass eine ganz schöne Bandbreite drin ist und dass sozusagen Veränderungen auch, ne, von den Leuten, die beteiligt sind, aber auch von der Musik,
angenommen wird.
Ja, dass das sozusagen angelegt ist und die Leute schon eher mit so einer Haltung auf euch warten, mal gucken, was sie jetzt machen.
Ja,
und das
genau.
ist natürlich ein totales Geschenk, dass sie nicht denken, wann kommt die neue Deichkind-Platte, die so ist, wie Deichkind immer ist, sondern denken, mal gucken, was sie jetzt machen.
War nie so geplant, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen vermessen oder zu sagen, aber ich gebe Deichkind auch immer nicht so eine Bedeutung oder das, was ich kreativ mache, nicht so eine Bedeutung bei. Ich lege dem nicht so, dass ich sage, ich schreibe jetzt was und ich mache einen Song jetzt wirklich fertig und sage, ey, das ist ein Hit. So gibt es vielleicht solche und solche Leute, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wenn man was macht und man das selber empfindet als was Schönes oder was Gutes und was Krasses oder Geiles, und wenn dann aber das nähere Umfeld sagt, ja, nee, das passt nicht so richtig, dass man dann nicht so sagt so oder beleidigt ist und sagt, ja, nee, doch, will ich jetzt durchsetzen, weil das ist jetzt geil, sondern eher auch gruppenmäßig denkt und sich dann zurücknimmt und sagt, nee, vielleicht, ja, fuck it, egal, das ist nicht so bedeutend. Ich habe jetzt auch nicht so lange daran gesessen.
Ja, du hältst halt Spielbein, denke ich so, ne?
Ja,
also du weißt immer, du bist immer locker in der Hüfte und denkst,
so ein bisschen
vielleicht.
So,
ist das geil?
Genau.
Sonst mache ich morgen was Neues. Das ist ja eigentlich eine ideale Haltung, weil
ich bin auch wirklich so. Ich lege die Skizze in die Dropbox. Es gibt Momente, wo ich sage, boah, mal gucken, so was sie sagen. Manchmal so, ah, total geil. Ich lege es in die Dropbox und dann warte ich echt so auf die SMSen oder sowas, so wo Porky dann schreibt, so Alter, geil, das, da schreibe ich jetzt was drauf oder so. Oder das ist dann so, da bin ich relativ, habe ich nicht so die ganz große Erwartung. Ich glaube, ich erwarte dann auch nicht so viel davon.
Weil hast du dann manchmal das Gefühl, dass was sozusagen übrig bleibt und aus Deichkind rausfällt, noch ein anderes zu Hause kriegen könnte?
Nee.
Also du weißt, dass Sachen einfach verschwinden.
Irgendwie ja.
Die dir eigentlich wichtig gewesen wären, aber du hängst gar nicht so erst dein Herz so dran?
Nee, wir waren jetzt gerade bei der letzten Songwriting-Session, die wir gemacht haben in Ölwesbüll bei Husum in Schleswig-Holstein.
Wie bitte?
Ölwesbüll, könnt ihr mal bei Google Maps mal gucken. Das ist ein ganz schöner Ort zwischen St. Peter-Ording und Husum.
Ah, okay.
Da gibt es übrigens ein Restaurant, das heißt Deichkind.
Ja.
Das kriegen wir immer so irgendwo bei Instagram. Sehen das Leute und fotografieren das, schicken uns das. Und in diesem Restaurant, wir haben gesagt, komm, da gehen wir jetzt mal rein. Dann haben wir so inkognito sind wir da reingegangen. Dann haben wir so gegessen und Spargel und das war irgendwie so ein, ja, so ein mittelmäßiges Steak-Restaurant war das so. Und der Kellner hat es gebracht, freundlich und so. Und dann zum Schluss konnte Porky nicht an sich halt und meinte, sagen Sie, wissen Sie eigentlich auch, dass es eine Band gibt, die so heißt? Und er so, nö, hab ich noch nie gehört.
Groß. So viel zu unterm Radar fliegen.
Genau, wir haben da, das machen wir oft, dass wir, weil wir wirklich auch in verschiedenen Städten wohnen, in Berlin und Schleswig-Holstein und Hamburg und so weiter, dass wir dann irgendwie festgestellt haben, wir müssen uns mal konzentriert mehrere Tage einfach auch mal zusammen abhängen und aufnehmen und schreiben und so weiter, auch mal Leute einladen, mit Leuten zusammenschreiben und so weiter. Und da hat Porky dann angefangen, immer alle Skizzen, die wir oder ich auch so mal gemacht habe, immer zu sammeln. Er hat die alle gesammelt und da haben wir die dann mal alle gehört.
Er hat das Archiv sozusagen.
Er hat das Archiv und das fand ich wirklich so, da waren dann so echt so tolle Momente dabei, wo man gedacht hat, so, wow, warum haben wir das eigentlich nie veröffentlicht oder so.
Ja.
Aber ich habe das, weiß ich nicht, da bin ich gar nicht so der Typ, der jetzt sagt, ich will jetzt den Song jetzt veröffentlichen. Da habe ich gar nicht so einen Drive dazu, glaube ich. Also
natürlich eigentlich eine perfekte Haltung, um im Kollektiv zu arbeiten, ne? Weil wir hatten das nicht. Also wir waren alle immer so, es war allen immer alles unheimlich wichtig. Mhm. Also wir hatten, waren ja dann immer sehr glücklich mit den Ergebnissen so, ne? Aber es war auf jeden Fall immer Blut, Schweiß und Tränen.
Ja.
So, also aber ich habe Sachen auch erst rausgegeben. Also ich gebe Sachen sehr spät raus, bis auf an ganz paar Leute, aber dann nicht unbedingt die, mit denen ich in der Band spiele. So, ne? Also ich habe Leute, die ich mal um Rat frage, aber das ist dann irgendwie jemand, der damit gar nichts zu tun hat, der in einer anderen Band schreibt oder so.
Ja, wir haben es jetzt tatsächlich so ein bisschen weit getrieben, was das auch betrifft, weil wir eigentlich auch, da hatte ich auch eine Auseinandersetzung mit meinem Produzenten Roy, wie früh wir das als Künstler überhaupt rausgeben und auch einfach uns Feedback reinholen. Und das meint er, ist viel zu früh, ist alles total scheiß, auch mit den, dass wir das Promo-Leuten vorgespielt haben, obwohl es noch gar nicht fertig war, obwohl irgendwelche, da haben wir irgendeinen Beat gehabt, den fanden wir gut und auch ein Thema und da war auch schon was drauf gerappt, aber da waren wir auch noch gar nicht so richtig zufrieden mit und haben aber gesagt, wollten mal so checken, was so wie ein Screening, es gibt doch bei Kinofilmen, ist das doch so, da machst du das doch auch so. Da
stimmt.
Bevor du ihn schneidest, also oder richtig den finalen Schnitt hast, spielst du es nochmal 100 Leuten
vor, genau.
Und dann füllen die Zettel aus und so. Und so wollten wir das ein bisschen machen.
Wobei zum Beispiel da Andreas Dresen gesagt hat, dass er es ganz schlimm findet bei Filmen und dass man es nicht machen soll.
Ja, es hat was für und was dagegen. So, das ist so, das ist natürlich schrecklich, weil du dann was hörst, was du eigentlich gar nicht hören willst und weil du auch sagst, okay, das muss ich jetzt auch nicht hören, weil ich habe das gemacht und es ist auch wichtig, dass mir das gut gefällt.
Ja.
Aber in dem Falle von Deichkind sehe ich es auch immer noch als eine unternehmerische Sache, also der Hut als
ach so, du bist dann quasi der in dem Moment der Plattenboss,
natürlich.
Der einfach Beta testet.
Ja.
Eigentlich. Ja. So, ne? Der, ich meine, ich mache das auch. Ich bin auch dann auch oft so überschwänglich und zeig irgendwelchen Leuten ganz früh was. Aber trotzdem war ich immer unheimlich eng identifiziert mit meinen Texten oder meinen Songs oder so.
Ich muss auch sagen, mir ist es auch unangenehm dann. Mir ist generell unangenehm, wenn ich was vorspiele. Also es ist so, Sebi damals, unser Produzent damals, der vor 10 Jahren verstorben ist, der hat immer unglaublich gerne Sachen vorgespielt. Und das war auch toll, weil einfach so, wir waren dann damals in Ochsenwerder, wo wir zusammen gewohnt haben, da hat er dann einfach im Studio, da hatten wir in der Garage, hatten wir so ein Studio eingerichtet und da hat er dann einfach irgendwelche Beats voll aufgerissen, hat da total Spaß dran gehabt, das Leuten vorzuspielen, die auch so mitgerissen wurden.
Ja.
Und dann auch gesagt, hey, wow, hier ist ja richtig was los und hier passiert was und so weiter. Und das habe ich irgendwie nie so gehabt, dass ich Sachen so selbstbewusst vorspielen. Da bin ich eher.
Das macht schon Spaß, ne? Weil klar kriegst du dann auch so ein. Ich krieg auch ab einem bestimmten Punkt so einen Schub, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, da passiert was und dann will ich es auch jemand zeigen und so.
Ja.
Aber ich fand es immer eher schwierig, aber das liegt wahrscheinlich auch in eurem Genre. Ich finde das einfach beneidenswert, diese, ja, irgendwie im Prinzip Verspieltheit da zu haben, weil ja auch aber klar ist zum Beispiel, dass jemand anders, wenn er dann was draufschreibt auf deinen Beat, dass er das aber selber rappen muss. So, ne? Und bei uns war ja immer klar, dass ich das am Ende ja singe.
Nee, das ist aber so, also wir haben ja angefangen, die ersten beiden Alben wirklich in Konkurrenz zu stehen auch. Also wir hatten wirklich so diese alte Hip-Hop Schule gemacht, einer macht den Beat,
ja,
oder zusammen, und dann gibt's drei Strophen.
Ja,
und den
jeder
Refrain,
hat seine,
Refrain oder? Wird, genau, Refrain wird irgendwie, da wird ein Scratch-Refrain oder einer shoutet irgendwas oder so, aber wichtig sind die Strophen.
Ja.
Und die Strophen, da war Malte damals, der hat das aus dem Ärmel geschüttelt,
ja,
und sehr talentiert, der konnte sehr viele Styles kicken und so klingen wie Busta Rhymes und so klingen wie der, ja, und wie der. Und der hat die Messlatte total hochgelegt und da gab es richtig Konkurrenz. Also war wirklich, mhm, für mich war es so ein, auch so ein, ich muss mich jetzt ranhalten und ich muss jetzt auch eine geile Strophe schreiben. Und
aber
war,
belebende Konkurrenz? Also dass du dachtest, so jetzt komme ich oder?
Ja, manchmal, wenn ich mir das jetzt so anhöre, war es ein bisschen gestellt und halt nicht so geil, also gefühlt. Aber manchmal auch hat's, dann war es auch, dann die rap ich heute noch live,
ja,
die Strophen. Und das hat sich dann aber irgendwann gewandelt, weil da waren Malte und Buddy raus und dann ist Porky dazugekommen, der gar kein Rapper war, der war ja Bassist bei uns,
ja,
und der auch sich auch sehr schwer damit getan hat, sich als Künstler oder als Rapper zu sehen, gesagt hat, nee, ich kann das gar nicht und so, und dann
so habt ihr ihn geschubst eher,
genau,
sozusagen?
Ja, wir haben ihm, ja, gesagt, hier jetzt ans Mic ran und mach das jetzt. Hier ist der Text und mach das jetzt.
Aber inzwischen schreibt er ja seine.
Ja, Porky ist ein super wichtiger, auch ein sehr freier.
Hatte ich auch den
Mensch.
Eindruck.
Der
so,
ist,
ne?
Der, ja, ist sehr, der ist wirklich das andere Extrem. Der kann auch quasi nicht strukturiert denken. Das strengt ihn unfassbar an. Also wenn der irgendwie das Wort Struktur schon hört, dann kann der nicht kreativ sein. Ich glaube, der braucht zum Beispiel sehr freien Raum. Der muss am Kneipentresen stehen und
das kommt dann einfach so über
kommt raus
ihn
und ich stehe mit dem Notizzettel heimlich und notiere mit. Und so hat sich das eben auch entwickelt, dass wir das auch zusammen schreiben, dass wir nicht jeder eine Strophe oder seinen Part schreibt.
Ach so.
Also ich schreibe nicht meinen Part. Es geht nicht darum, dass ich jetzt als Künstler da jetzt meine, dass man meine Stimme hört, sondern Roy sagt, deine Stimme passt da gut.
Das steht dir und das
und
steht
Porky
dir.
Porky passt dazu gut.
Alles klar, weil das ist ja schon bei den allermeisten Sachen, die irgendwie im Hip-Hop gegründet sind, schon so, dass jeder seins,
ja,
schreibt,
ja, ja, klar,
oder?
Ja, ja, das glaube ich so schon, ja, dass jeder seine Sachen schreibt, das ist ja fast.
Obwohl, nee, also bei den Orsons durfte ich so ein bisschen Mäuschen spielen und ja, da war das zum Beispiel dann auch so.
Tolle Platte übrigens auch.
Ja, total, ja, echt toll. Und bei denen ist es auch ein bisschen so, dass die dann halt sagen, da komme ich nicht hoch, kann das nicht,
genau,
so, ne, das, ja, macht Chaos oder so, genau, also dass die natürlich nach Skill auch so rumverteilen. Ich habe das auch bei unseren, bei Guten Tag oder so immer schon gehabt, ne, dass die Leute mich gefragt haben, was sind denn deine deutschsprachigen Songwriting-Vorbilder? Und ich immer so, und dann habe ich eigentlich die größten Sympathien immer für Hip-Hop gehabt, weil es mir einfach liegt, so, ne, dieses Ding so mit Sprache umzugehen und auch so viel Platz zu haben und dem so viel Wichtigkeit zu geben. Mhm. Ne, weil es, ja, damals noch nicht so viele eben Indie-Bands gab, die mit Texten so umgegangen sind. Mhm. Aber jetzt dadurch, dass halt Hip-Hop so dick ist und es ja eine ganze Generation von, weiß ich nicht, 20-Jährigen gibt, die einfach das als Pop bezeichnen oder,
ja,
Musik, ne? Also eigentlich ein Platzhalter für Musik im Moment.
So, das ist Musik. Ne?
Und das, was halt auf Festivals so spielt, ja, und so. Und dadurch gibt es, glaube ich, mehr Bands, die anfangen so, also begrüße ich sehr.
Ja. Ja.
Finde ich gut.
Ja.
Was ich mich bei eurem Songwriting immer noch gefragt habe, ich sage jetzt einfach immer mal Songwriting, weil gibt es bestimmt irgendwelche Spezial.
Nee, so nennen wir das aber auch.
Auch, ne?
Ja.
Wie viel Bewusstheit da drin ist? Weil ich finde ja, dass ihr sowas von schlafwandlerisch sozusagen auf einem Seil tanzt, von plakativ auf die allerbeste Art und Weise, die man, ne, treffen kann. Das ist mitsingbar, unglaublich eingängig, catchy, kann man ordentlich zu rumhopsen und so. Und trotzdem natürlich immer eine Welt von irgendwie Assoziationen aufgeht.
Mhm.
So, ne? Oder eine Welt von, dass ihr wirklich was sagt. Auch.
Ja.
Ne? So. Und wie viel Bewusstheit ist da drin, sozusagen bei dieser Balance zwischen schlau und spektakulär eingängig?
Ich glaube, da ist sehr viel Bewusstsein.
Ja,
drin.
Dachte ich
also
mir
vielleicht
nämlich.
Entzaubert das alles jetzt ein bisschen, aber.
Nein, also ich glaube, anders geht das ja gar nicht,
ja,
oder? Dass man sagt so.
Ja. Also ist, wir haben manchmal zum Beispiel, wir haben jetzt einen Song auf einem neuen Album, das heißt 1000 Jahre Bier.
Ja.
Heißt das. Und das ist leider, ich habe immer eigentlich gejoked mit Porky zusammen, dass wir gesagt haben, komm, auf der Platte machen wir jetzt kein Lied über Alkohol.
Kein Sauflied.
Kein Sauflied mehr.
Ja.
Und dann kam aber doch irgendwie um die Ecke.
Mehr so eins oder zwei oder?
Nee, einfach so Tee, ja, einfach andere Themen. Ich habe immer nach Themen gesucht. Und dann ist Porky ins Studio gekommen und gesagt, ey, ich habe einen geilen Titel, 1000 Jahre Bier. Und das war so losgelacht, weil ich weiß noch nicht mal warum, aber ich fand es einfach irgendwie so, es ist so Quatsch und es passt so gut zu Deichchen, dass wir gesagt haben, ey, komm, das nehmen wir jetzt auf. Und da hatte ich auch gleich irgendwie einen massiven Beat und dann da hat das einfach astrein funktioniert. Und wir haben gesagt, ey, komm, das machen wir jetzt einfach. Und da war auch dann tatsächlich intern die Kritik, hat Henning und auch so Katharina oder bei uns im Büro, als wir es vorgespielt haben, so, ja, es ist zu monothematisch. Das ist zu...
Der Song an sich?
Der ist zu, ja, der, genau, der ist einfach zu, ja, es ist einfach nur, wir saufen seit Jahren Bier.
So, das Punkt.
Mehr ist nicht so.
Und aber ihr macht ja das dann immer in einem anderen Song was ganz anderes auf. Also das ist ja auch ein bisschen...
Wir haben das auch so ein bisschen da, auch in unserem Interviewtraining oder wo wir das gemacht haben, haben wir auch so gesagt, solche Nummern, die stellen wir als Album bereit oder das kann sich Leute anhören, aber wir haben natürlich auch noch andere Angebote. Deswegen sagen wir, ey, das ist einfach eine Abfeiernummer und wir sind nun mal auch eine Partyband.
Partyband, ja.
Come on, let's go. Lass uns nicht zu lange nachdenken. Das ist eine gute Nummer, die funktioniert live gut und das ist einfach, die macht mir selber persönlich Spaß.
Ja.
Und let's go.
Ja, aber das ist es ja, ne, dass man halt eine Bewusstheit drin hat und ein bisschen weiß, was man will und wer man sein will, wenn dann am Ende trotzdem der Spaß gewinnt. Also, dass man, ne, einfach so eine Eindeutigkeit hat und sagt, na ja, aber das will ich halt machen.
Genau.
Das passt jetzt nicht rein.
Es darf halt nicht sein. Das fände ich schade, wenn man jetzt, wir haben ja immer auch so einen politischen Moment auf eine Art, aber ich finde es immer schade, wenn man so direkt plakativ ist. Also wenn wir jetzt einen Song machen würden, fuck AfD oder sowas, das ist so, ja, das ist, dafür sind wir nicht angetreten.
Nee.
Das ist so natürlich,
ich stimme
so einer Parole zu, aber es ist dann so, in der Musik ist das ist nicht unsere Kunst auf eine Art so. Das ist so, da fehlt auch irgendwie der Dreh oder das Interessante an einem Song.
Na, ihr habt halt, finde ich, immer so wirklich geniale Momente, wo es total plakativ ist, aber wenn es ein Plakat wäre, wäre es eins, was keiner checkt. Also es ist ultra, geht total ran, so, aber und macht auch, dass man die Faust erheben und wild dazu, wie Lars Eidinger durch die Gegend hopsen möchte, so, aber es ist halt immer so ein bisschen neben dem schlichten Ding, also, was man so sagen könnte, ne, also so. Es ist dann eben doch ganz schön schlau. Also es ist wie so ein trojanisches Pferd oder so, habe ich manchmal das Gefühl, Deichkind. Also ihr schmuggelt schon Zeug in den Mainstream,
absolut,
der
ja.
Da
sagst
ungewöhnlich
ist. Hast du das irgendwo mal gelesen mit dem trojanischen Pferd? Oder?
Nee, ich habe das tatsächlich eine Zeit lang über unsere Anfänge auch so das Gefühl gehabt, weil wir ja auch gerade noch durch so eine sich schließende Tür irgendwie ins Mainstream-Radio geschlittert sind mit Guten Tag und so.
Ja.
Und ich hatte da auch immer das Gefühl.
Habe ich übrigens auch das erste Mal im Radio gehört. Ich glaub bei Enjoy in Hamburg.
Ja,
da lief das im Radio und da habe ich gedacht, was ist das denn?
Ja, genau. Und das wäre heute, glaube ich, auch schwieriger auf
vielleicht,
jeden Fall.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, da ist so eine Tür so und wir sind gerade noch reingewitscht irgendwie.
Ja.
Und ich hatte auch immer das Gefühl, es ist ein bisschen wie ein trojanisches Pferd. Wir waren gerade Pop genug,
aber nicht,
damals zumindest für damalige Standards, waren wir gerade Pop genug, um sozusagen damit durchzukommen mit dem Scheiß, den wir da angeschleppt haben.
Also wir sind ja eigentlich so ein bisschen auf das, witzigerweise auch auf das trojanische Pferd, gerade bei 1000 Jahre Bier gekommen, dass es wirklich eine Nummer ist, die können Helene Fischer-Hörer oder auch Böse Onkels-Hörer können den Song hören und können das für sich auch sagen, ja, check, ist für mich cool, das Lied. Aber so ist das trojanische Pferd sozusagen, wenn sich so jemand ein Ticket kauft, der muss sich eben auch dann die Regenbogenflagge und den Refugees Welcome Pullover
reinziehen
und da das in Anführungszeichen ertragen quasi oder auch sagen, okay, jetzt das ist die richtige Welt hier, jemanden vielleicht na, belehren jetzt nicht, aber wir sind da eher auch, wir versuchen Leute zusammenzubringen, so, also das und wollen Leuten dann auch, aber auch unsere Welt zeigen, so wie wir sie sehen und auch deutlich machen. Also wir sagen auch wirklich in Interviews oder wenn wir jetzt auch unser Album, wer sagt denn das, nennen, die Nummer, die wir gemacht haben, es gibt halt wahnsinnig viele Sachen auf der Welt, gerade heute, die echt schwierig sind auch, finde ich. Also auch Rechtspopulismus und Spaltung der Gesellschaft und mit Trump und Brexit, wo du denkst, Mann, Alter, was ist denn hier los? Und mit Filterblasen im Internet und Welt sich wirklich gefühlt ändert, also wirklich sich was verschiebt. Oder ich habe jetzt auch gerade gestern dieses Interview mit Höcke gesehen und es ist wirklich spooky.
Ja,
es ist wirklich, wo du merkst, es wird jetzt so, dieser Rechtspopulismus wird auf eine Art so intelligent und so tief greifend und so kriegt richtig Wurzeln jetzt so langsam. Es ist wirklich schrecklich.
Ja.
Und wir sind natürlich nicht angetreten, jetzt das anzuprangern oder zu sagen, so, das soll aufhören oder so. Wir sind halt immer noch eine Partyband, aber wir haben irgendwie noch so das trojanische Pferd, dass wir das immer noch ansprechen können, sagen können, wir stehen irgendwie hier und sehen das auch und können darauf aufmerksam machen. Und
ja, und auch Sachen machen, also was mir, glaube ich, fast am besten gefällt, ist, dass es halt oft Sachen sind, die so auch was Rätselhaftes haben oder so, ne? Also, oder da sind, wo für mich gefühlt total viel Wahrheit dran aufgeht, aber es ist eher so angespielt. Also für mich hat es was sehr Freies, so auch wenn du sagst, dass da viel Bewusstheit dahinter ist, das glaube ich sofort. Mhm. Aber es hat auf mich immer sowas, also ich krieg Bock, was zu schreiben, wenn ich eure Sachen höre. Ne, weil es einfach so, weißt du, es hat was Freies und was Scheißdraufiges, so eine Scheißdraufigkeit, so, ne, von.
Die soll so klingen.
Ja, genau. Das meine ich. Ich habe das auch, dass ich will, dass Sachen mühelos klingen. Also man möchte ja, dass Sachen eben nicht gewollt und gedrechselt absichtsvoll klingen.
Genau.
Und viele, viele Leute arbeiten hart an, glaube ich, dieser Form von Nebenbeigkeit. So.
Ja, auf jeden Fall. Das kommt halt wirklich so ein bisschen auch daher, dass wir wirklich auch gelernt haben oder auch in den letzten 3, 4, 5 Alben, dass wir doch nicht eher nach Songs suchen, also auch natürlich, das muss auch als Song funktionieren, das ist wichtig, aber eher auch, es muss irgendwie auf eine Art ein Thema haben, was on point ist.
Und ist dann manchmal das Thema zuerst da oder kommt ein Thema immer gleich mit zwei Zeilen?
Du hast ja so Thema, keine Ahnung, mit dem man sich heutzutage beschäftigt, die man irgendwie adressieren möchte. Also sowas wie, keine Ahnung, Filterblasen oder wenn Leuten, oder du hast ja so eine Idee, wie kann das sein, dass deine Spotify-Playlist eine völlig andere ist als meine, obwohl wir eigentlich den gleichen Musikgeschmack haben, oder was ist mit diesen Algorithmen? Zum Beispiel Thema Algorithmus, Computer. Wie geht der mit mir um oder was macht das mit mir, was macht das mit der Gesellschaft? Das wäre zum Beispiel ein tolles Thema für mich.
Ja.
Aber natürlich, ja, wo setzt man da an? Dann hast du ein Beat und dann.
Aber läufst du dann damit zum Beispiel auch mal ein halbes Jahr rum und denkst, du wartest sozusagen auf die zwei Zeilen?
Genau. Ja. Nee, eigentlich auch ein Titel. Also es gibt dann zum Beispiel sowas wie, beim vorletzten Album kam irgendwann der Titel Illegale Fans.
Ja.
Und das war einfach nur das. Es gab keine Musik, es gab kein Thema, es gab nur diesen Titel. Und der Titel hat mich einfach schon so gecatcht, dass ich gesagt habe, illegale Fans, das hört sich irgendwie geil, rebellisch an. Und irgendwie ist das so, das ist auch irgendwie verboten so ein bisschen. Und dann kamen wir eben auf die Themen so Urheberrechte, GEMA-Thematik, Streaming und womit Leute einfach sowieso jetzt auch beschäftigt sind, wir explizit als Künstler, aber auch der Benutzer und auch mit Facebook, was kann man hochladen, was nicht, gibt es irgendwelche rechtlichen Abmahnungen und Riesenfeld.
Ja.
Das war natürlich dann toll, wenn du einen Titel hast, weil dann halt daran kann man sich dann festhalten. Deswegen Themen und Titel. Also Titel sind schon echt dann auch super wichtig. Also
Titel, die dann eigentlich ja auch immer gleich der Chorus sind, oder? Weil ich finde, das macht's viel einfacher.
Genau,
wenn man weiß, wenn man das schon hat, dann ist der Rest irgendwie so nach Hause reiten oder ausmalen oder
und
so.
Und oft hat man dann eben auch einen Titel, sagen wir mal zum Beispiel jetzt illegale Fans, und dann hörst du natürlich deine 100 Skizzen durch und passt der Titel da drauf.
Ja.
Und dann machen wir es aber so, nee, passt auf nichts drauf, dann musst du es nochmal neu machen irgendwie und dann, oder was auch ein sehr gutes Beispiel ist, ist Leider geil.
Ja.
Da ist ja Gerion Klug mit dem, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der kommt so aus dem Fraktus-Umfeld, Rocco Schamoni und Heinz Strunk und so weiter. Der schreibt auch viel und super, super Schreiber ist das. Also er ist wirklich atemberaubend, was der für Texte schreibt. Sehr, sehr, sehr lustig. Also ich bin immer noch ehrfürchtig, wenn der in den Raum kommt, obwohl das eigentlich ein ganz leiser Dude ist. Und der kam dann irgendwann, Philipp, ihr müsst unbedingt mal einen Song schreiben, der heißt Leider geil.
Ach groß, ja, das ist natürlich super.
So, und dann habe ich gedacht, krass, Leider geil, das ist irgendwie, ich wusste in dem Augenblick noch gar nicht so richtig, was das eigentlich für ein Ausmaß hat, aber das hat mich gecatcht und ich bin wirklich direkt ins Studio gegangen und habe einen Beat programmiert, der ja auch völlig kryptisch ist eigentlich. Ja. Das ist ja eigentlich totaler, das ist ja keine ins Radio gemache Musik oder so, sondern einfach so erstmal als Skizze so. Und dann eben mal diese ganzen Bilder aneinandergereiht. Und das war natürlich der Wahnsinn, weil das so das ist genau das, was du gesagt hast, dieses, das ist so ein Tick daneben.
Genau.
Es haben ganz viele Leute wahrgenommen als, ja, Burger und Busen und Bier, geil, ich finde es einfach alles geil.
Genau.
Aber wir haben es halt so gemeint, so, ja, es hat aber auch immer, irgendjemand leidet immer und irgendjemand ist immer, irgendjemand muss die Rechnung bezahlen oder irgendjemand, das ist eben leider.
Ja, ja, klar.
Geil, oder ein SUV fahren oder sowas, oder, das war natürlich echt perfekt für uns, oder die Nummer da. Da ist man, bin ich eigentlich von Anfang an auf der Suche nach sowas, nach einem guten Titel, weil dann kann ich mich festhalten, weil Themen machen wir auch Listen ohne Ende, immer jeden Tag die 10 besten Themen und dann, oder.
Aber es ist schwer, finde ich, ne, also,
am leichtesten
fällt mir Songwriting, wenn quasi zwei Zeilen gemeinsam mit dem Thema sozusagen in den Kopf kommen, so, ne? Dass man einfach denkt, okay, klack, und dann lacht man sich wirklich ins Fäustchen und muss eigentlich einfach nur nach Hause gehen und aufschreiben, so,
ja,
ne?
Ja.
Das ist so das Einfachste, und am schwierigsten ist so, ich möchte mal einen Song schreiben über.
Ja, aber es ist, glaube ich, auch gut, wenn man das irgendwie auch dann doch im Hinterstübchen hat.
Ja.
Also wenn man dann doch so sich damit beschäftigt und sich das irgendwie verinnerlicht auf eine Art, dass man so die Themen, das könnte zu dem Kosmos passen, so.
Und dann kommt das ja oft in den Entspannungsmomenten, ne?
Genau.
Wie du meintest. Also, dass man dann drüber nachdenkt und damit spazieren geht und irgendwann, wenn man gerade an was ganz anderes denkt, so funktioniert ja auch einfach das Gehirn. Dann spuckt es das aus.
Genau.
Bei mir gerne, wenn ich eigentlich gerade schlafen soll.
Hatte ich auch, da kann ich auch nochmal ein Buch empfehlen für den interessierten Hörer dieses Podcasts. Ich habe ein Buch auch vor 10 Jahren oder so entdeckt von Sheila Davis, heißt die.
Ah, okay.
Kennst du die?
Den Namen.
Sheila Davis hat Text-Coaching-Bücher geschrieben für Country- und Musical-Schreiber.
Geil.
Und die beschreibt auch so die Gehirnhälften, wie die funktionieren und was für ein Typ Mensch du bist. Es gibt doch diese Personalisierungstests, die man macht. Kennst du das? Das
ja,
machen
ich
Firmen machen das oft, so Personalabteilungen.
Ja.
Die checken dann so dein Gehirn und du passt eher in die kommunikative Ecke und das ist eher ein Introvertierter, der kann eher so mathematische Sachen machen und so. Und das ist halt so links, rechts Gehirnhälften.
Habt ihr das mit den Deichkindern durchgespielt?
Nee, das hab ich hab mich dafür interessiert, weil es wirklich auch auf Textschreiben auch spezialisiert war. Das,
cool.
Und das gibt's auch nur auf Englisch leider. Ich meine, ich kann englische Bücher lesen, aber es ist mal so ein bisschen, das hat aber gut geklappt mit dem Buch. Und die hat so 3-4 Bücher geschrieben. Die habe ich echt verschlungen.
Schreibe ich mir gleich auf, ich liebe sowas, ja.
Genau, und das Witzige war, ich bin mit dem Buch dann zu Roy gekommen und gesagt, hier, Sheila Davis, mega geil. Und dann hat er so gesagt, so, ey, sag mal, was ist das denn für so Musical-Kram? Du bist der eine von Deichen, der die Texte schreibt, du kannst das doch so.
Ja.
Und nee, ich finde das immer interessant, so sich da nochmal so weiter reinzulesen und so und da neue Sachen zu lernen und inspiriert zu werden. Und dann habe ich letztes Jahr die Biografie von der Rapper von The Streets, Mike Skinner.
Ach so.
Mike Skinner.
Der hat eine Biografie.
Der 2012 Geil. Hat er eine Biografie geschrieben. Ist auch super interessant, weil ich wirklich auch die ersten 5 Kapitel, der hat ja so ein bisschen so Drug Problems. Also das kommt dann erst so im 6., 7. Kapitel, aber so bis zum 5. Kapitel habe ich gedacht, ey, der ist genau wie ich. Ich habe gedacht, ob ich dem nicht mal eine E-Mail schreibe, weil er nämlich dann in dem 4. Kapitel sagt, er ist der Storyteller.
Ja, total.
Er macht Storytelling. Er beschreibt sich und sein Leben und wie er so in dieser, ich weiß nicht, in welcher Stadt, nicht Liverpool, sondern
Manchester oder so? Nee.
Manchester. Irgendwie auch so ein mittelgroßer Ort, wo er dann irgendwie am S-Bahnhof dann irgendwie abgezogen wird und dann irgendwie so eine relativ roughe Gegend. Das hat mich total an Bergedorf erinnert.
Ja.
In Bergedorf gab es auch so eine S-Bahn-Station und standen da Skins und Türken. Man musste immer so ein bisschen als Skater dann da so durch und hoffentlich ziehen die meine Jacke jetzt nicht ab oder sowas.
Ja.
Und dann beschreibt, da hat er ein Buch entdeckt, Sheila Davis.
Ach komm.
Und das ist auch jetzt nicht so ein Mega-Hit, also es ist auch nicht so bekannt. Und das hat er verschlungen. Und da hat er sich auch inspirieren lassen. Ich, das gibt es doch gar nicht.
Man kann immer von allen Genres was lernen, ne?
Und also, dann kommt auch noch, dann schreibt er in seinem Buch, dann ist er mit diesem Buch zu seinem Produzenten gegangen und gesagt, guck mal hier, ich habe ein geiles Buch entdeckt. Und dann hat der Produzent gesagt, ey, du bist Mike Skinner, du brauchst doch nicht so ein Buch von so einer Musical-Tante irgendwie zu lesen. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für ein krasser Zufall?
Das will ich jetzt auch
dann
lesen.
Genau, und dann das nächste Kapitel kam dann über seine Drogenexzesse und da war ich so, okay, ne, das, da bin ich irgendwie raus.
Da steige ich dann aus.
Ja, da war ich nie so richtig drin.
Ich finde, man kann erstaunlich viel lernen doch, oder? Über Songs schreiben. Also man kann dann immer entscheiden, dass man selber nicht so tickt und es selber nicht so machen will. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die einen wirklich weiterbringen. Also ich habe immer gelernt von anderen Leuten.
Ich bin auch witzigerweise, ich finde, als ich hier reingekommen bin in deinen Arbeitsraum, mir gefällt das sehr gut, weil du hier auch so Sachen rumliegen hast, die dich vermeintlich inspirieren.
Ja, total, habe ich,
so, ja. Ich habe mir so Kassetten hingelegt und dann ist ein Stehpult und bin ich auch total der Typ. Also ich habe auch sowas wie, keine Ahnung, diese Oblique Strategies, kennst du das?
Nee, was ist das?
Von Brian Eno, dieses
Kartenbox. Ach so, ja klar, die Karten von Brian Eno. Geil.
Das benutze ich auch häufig. Ist auch so ein bisschen Quatschkram, aber es ist immer dann doch
greifend. Erzähl das mal kurz, weil es ist im Podcast noch nicht vorgekommen, obwohl das ganz viele Leute benutzen. Erzähl das mal, weil das kann man nachmachen. Das
ist von Brian Eno und wie hieß der andere? Peter Schmidt oder sowas. Die haben das gemacht. Die haben so ein, ich glaube auch in den 70ern oder so. Die haben eben so ein Kartenset sich ausgedacht, dass du benutzt, wenn du stuck bist, also wenn du gerade eine Blockade hast und nicht mehr weiterkommst und dich in etwas reinfriemelst gerade und nicht weiterkommst und auch wirklich so einen Moment hast der Frustration und was eigentlich nicht da sein sollte im Studio, sondern es sollte Freude und Entspannung und Kreativität im Studio sein. Und da greifst du eine Karte raus, also wirklich auch blind, und da steht dann sowas drin wie, was würde dein ärgster Feind machen?
Geil.
Oder sowas. Oder
nimm das Langweiligste an deinem Song und übertreibe es total.
Genau,
ich zum
genau,
Beispiel.
genau.
Ja.
Oder nimm den Inhalt und drehe ihn um oder sowas. Oder also so irgendwelche Sachen, die dein Gehirn in eine völlig andere Richtung bahnen, weil,
genau.
Weil das habe ich auch für mich festgestellt, man hakt sich wirklich oft
total
gehirnmäßig fest.
Ja, man fräst sich rein in so.
Es wird immer dunkler und leerer und immer bracher.
Ich finde, man kriegt sogar in so Blockademomenten so richtig ekelhafte Körpergefühle, oder? Also
ja.
Ich kenne sogar, weiß ich nicht, Luftmangel,
genau.
Taube Finger, also es ist so unangenehm.
Genau.
Der Prozess, der so Spaß macht, wenn er läuft, wird so drastisch unangenehm. Mhm. Oder Ian Davenport, mein erster Produzent von meiner ersten Soloplatte, der hat immer gesagt, walking through molasses, also durch, ne, durch, als würde man durch so einen zähen Schleim.
Ja. Was ist Molasses?
Molasse, also Melasse, keine Ahnung, also so zähe Goo. Sehr schleimiger Untergrund.
Aber
so.
Ich hab's nicht.
Und genauso fühlt sich das an. Oder wie wenn man träumt, dass man.
Ich schenke mir jetzt mal einen Tee.
Man träumt ja manchmal so, dass man rennen will und dann kann man nicht rennen und kommt nicht voran.
Ah, okay.
Oder so. Oder ja. So, also die Körpergefühle kenne ich von, wenn es nicht läuft.
Wenn es morastig wird.
Ja, so. Und das finde ich total geil, da so ein Spiel zu haben, was einen daraus bringt. Man wehrt sich dann, weil man dann immer denkt, aber das ist doch jetzt so wichtig, meine Blockade. Es ist doch, ich denke doch ganz wichtige Sachen und
nee,
das muss doch weh. Ja. Ja, aber so, ich glaube, viele Leute fräsen
so.
Sich dann so in dieses, lass mich, ich leide.
Die reden
und,
sich die Blockade schön.
Ja, genau. Und wenn dann mal jemand kommt und sagt, wie wärst du, würdest mal spielen, das kann das total auf den Rücken legen und ganz schnell auch wieder lösen. Aber machst du das wirklich? Also die Karten, benutzt du die wirklich? Oder ist es eher sowas, was du dir mal holst und anguckst?
Oft erwische ich mich dabei, wenn ich sage, okay, ich ziehe jetzt eine Karte von denen. Dann gibt's übrigens auch als App. Ist auch Brian Eno. Ja, aber ich habe mir wirklich die Karten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber ich glaube schon. Also ich glaube, die kann man im Internet. Oblique Strategies heißt die. Ich erwische mich oft dabei, dass ich eine Karte lese und denke, ah, guter Ansatz. Und dann denke, ah komm, ich ziehe noch eine Karte. Und dann bleibe ich nicht dran. Also ich nehme es nicht richtig ernst. Also es weckt mich kurz ein bisschen auf. Aber ich mache es dann nicht wirklich so.
Aber hast du das Gefühl, es reicht, dass man einfach nur so angestupst
genau.
wird und wieder anders
so,
denkt
ja,
oder
ja,
so vielleicht?
Ja, so ein bisschen, oder es macht einen bewusst, okay, man hat jetzt hier bewusst sich festgebissen und muss man jetzt mal einmal kurz locker lassen und ich lese jetzt mal die Karte und dann gehe ich einfach mal raus und trinke einen Kaffee oder sowas. Oder
ja. Spazieren, finde ich, hilft
ja,
mir immer
wahnsinnig
total.
Gut, ja. Ich habe auch Laufen. Ist bei mir wirklich auch viel.
Also richtig
das
joggen quasi.
Ja, das bringt bei mir unglaublich was. Also das ist so, da kommt mein Gehirn total frei. Und nicht, dass ich da die wahnsinnigen Ideen habe beim Joggen, aber zumindest löst sich dieser Frust.
Total.
Der löst sich auf und man ist wieder, hey, alles gut und dir fällt jetzt hier gerade nichts ein. Lass stecken, guck jetzt woanders irgendwie. Da kommst du jetzt nicht weiter und das löst das, finde ich so.
Absolut. Und nur ganz kurz zu dieser Balance, die ihr da so beinahe scheinbar absichtslos haltet, ne?
Mhm.
Habt ihr denn Momente, wo dann aber auch Sachen sozusagen abgetrieben werden, weil sie auf eine Seite kippen? Also, dass eben ihr diese Balance sehr klar habt und dann ist irgendwas und dann sagt einer, dreht voll durch drauf und schreibt einen Text und der andere sagt, das ist jetzt aber zu
ja.
schlau, schwierig, komplex.
Oder zu dumm.
Oder zu doof oder zu Disco oder ja, zu.
Ja. Ich glaube, das sind die beiden Pole, die immer links und rechts überkippen.
Ja.
Also wir schreiben ja immer schlau und dumm. Also das ist so wie der Grat, das ist immer wichtig, es sehr leicht zu halten
ja.
und aber auf eine Art immer dann auch
deep.
Zeilen zu droppen, die mörder-deep sind.
Ja, voll.
Also das zu versuchen. Wenn es dann nicht ist, dann ist es entweder ja zu gewollt schlau oder ja. zu intellektuell oder zu irgendwie, das ist dann auch doof, das schockt dann nicht, das ist dann zu unsympathisch.
Ja,
oder,
klar.
Oder es ist zu monothematisch.
Aber seid ihr euch da dann einig, also einigermaßen? Oder gibt es jemanden, der zum Beispiel strenger ist zu schlau?
Wir haben uns ja auch schon recht früh in der Band immer als Dinkels und Capitalos
ja,
aufgeteilt.
Genau.
Und das sind eigentlich die beiden Pole auch. Und da gibt's, keine Ahnung, Henning ist eher auch ein Dinkel, der eher so wirklich auch so auf so.
Erklär mal kurz, weil ich weiß, was es ist. Ich finde es großartig und sehr einsichtig.
Also Capitalos sind eigentlich mehr, die in der Band auch wirklich auf die höchste Gage raushauen wollen und auf Tour zu McDonald's gehen und sich Blockbuster reinziehen und viel und intensiv bei Facebook und Instagram, also die geile Seite.
Ja.
Und die Dinkels sind
die
so
Leider-Seite.
Das sind die Leider-Seite, die Kamillentee trinken und vegan sich ernähren und schlaue Bücher lesen.
Du bist ein glücklicher Dinkel quasi. Free Range, oder du wechselst die Seiten, oder?
Ich glaube auch nicht. Ich bin, glaube ich, 65% Capitalo und 35% würde ich mal sagen.
Ich finde das bei euch auch total spannend, wenn man sich jetzt eure ganze Geschichte anguckt, die ja jetzt auch schon eine Weile umfasst. Ich würde denken, dass ein Teil von dieser Freiheit, die ihr ausstrahlt, auch damit zu tun hat, dass ihr so von Anfang an in allen Besetzungen immer so offen damit wart, dass es eben unterschiedliche Charaktere in der Band gibt und dass die auch nicht immer einer Meinung sein müssen.
Ja, das.
Und es ist, glaube ich, es würde ich inzwischen jeder Band ans Herz legen, so, ne? Wenn man irgendwas ans Herz legt, ist, seid down mit euren Differenzen. Also seid einfach ehrlich und offen damit, weil wir haben immer versucht, unheimlich viel Konsens herzustellen. Und haben es auch ganz gut geschafft, so, ne? Aber wir haben oft sozusagen so gekämpft, bis es dann sowas wie so eine Band
Konsens,
Meinung gab. Und das ist natürlich auf Dauer lässt da jeder total viel Federn, so, ne? Und du musst unheimlich oft auch für was
absolut,
stehen,
ja.
was absolut. Ein bisschen wehtut und so. Ich finde das total toll, gleich zu sagen, irgendwie, ich weiß nicht mehr, zu welcher Platte das war, aber wo ihr richtig auch offen dann teilweise unterschiedliche Meinungen hatte.
Das machen wir immer noch, weil wir auch, ja, das haben wir, also es hat auch einen Funken Wahrheit natürlich, also es ist auch ein Funken so, Schmerz ist, wenn der andere was anderes sagt, aber eigentlich gehen wir damit spielerisch um, gerade in der Öffentlichkeit, dass wir sagen, dass wir auch deutlich, wenn einer sagt, also da bin ich völlig anderer Meinung.
Das finde ich total toll.
Das ist quasi so ein Trigger, der nichts Persönliches ist in der Öffentlichkeit. Also diese Aussage, da bin ich völlig anderer Meinung, das ist ein Spiel mit dem.
Ja.
Das ist mit diesem, das haben wir für uns festgestellt, das macht ein Interview einfach wesentlich interessanter, als wenn ein Journalist versucht, irgendwie dem Künstler zu unterstellen, er will doch nur Geld verdienen oder er will doch nur an die Girls ran oder er will doch nur berühmt sein oder was weiß ich und nicht künstlerisch sich ausdrücken oder was weiß ich, kann immer der eine, der
eine Meinung hat,
Good Cop, Bad Cop sein irgendwie.
Geil.
Also dass man dann immer irgendwie, und wir haben es teilweise sogar dann auch so weit getrieben, dass wir auch so dann die Meinung des anderen auch angenommen haben. Also dass
Plätze getauscht
haben,
sozusagen.
Plätze getauscht haben, wirklich auch, weil es wirklich auch eher so, wir haben unser Ding, also wir haben auch in der Band natürlich total Auseinandersetzungen auch über Themen und sehr viel unterschiedliche Meinungen, die auch wehtun, aber das hat dann irgendwie auch in der Öffentlichkeit, haben wir festgestellt, wenn man es einen Tick mehr nach draußen trägt, dann ist es auch ehrlich.
Ja, total.
Das kriegen die Leute dann auch mit und dann, es gibt Themen, wo wir Nein sagen, darüber sprechen wir nicht, das möchte dann einer nicht.
Ja.
Oder so, dann respektiert man das auch, absolut. Aber es gibt sehr viele Felder, wo wir sagen, ey, komm, da denke ich so und da denke ich so und ich habe da die Meinung, ich habe die Meinung und das macht dann einfach viel mehr Spaß. Da kannst du einfach viel mehr hin und her feuern und ein Gespräch führen auch wirklich und nicht einsilbige Antworten geben bei Interviews.
Na, und es trägt halt dazu bei, dass die Leute irgendwie eben diese sehr offene Haltung euch gegenüber haben. So, ne? Es trägt dazu bei, dass die Leute einfach denken, Deichkind weiß man eigentlich nicht so richtig, was man kriegt. Und also ich finde das total toll.
Ja.
So, und ich finde, dann kann man auch über Jahre an der Band eben dranbleiben.
Vielleicht, ja.
Wenn man diese Haltung hat von mal gucken, was sie jetzt wieder machen.
Ja.
Was sie jetzt wieder vielleicht, sagen.
Ja.
Es gibt noch eine Sache, über die ich reden will, nämlich die Videos ganz kurz.
Ja.
Ganz zum Schluss, weil ich die wirklich außergewöhnlich grandios finde, eure Videos.
Ja.
Und jetzt gerade wieder, wer sagt denn das? Ist ja wirklich einfach der helle Wahnsinn. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie viel, also die sind unheimlich ausgecheckt, das ist klar, ne? Da beschäftigen sich dann irgendwelche Blogs und Vlogs damit, wie viele Ostereier ihr da drin wieder versteckt habt. Und es macht wahnsinnigen Spaß, sich das anzugucken. Ist da denn aber auch ein Anteil Improvisation dabei? Also wie viel davon passiert am Set?
Das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich kann fast sagen, das ist sehr ausgecheckt. Also das ist sehr, sehr durchdacht, was da passiert. Das ist auch sehr hart getaktet, weil wir wirklich auch mittlerweile, glaube ich, 2 bis 3 Tage drehen.
Es kostet ja auch unglaublich viel Geld.
Leider unglaublich
viel Geld, so, Videos zu drehen.
Und da haben wir festgestellt, ich glaube, die Improvisation und die Kreativität findet da auch eher vor dem Dreh statt. Also die Auseinandersetzung mit, was machen wir da jetzt eigentlich? Also worum geht's? Es ist eine starke Auseinandersetzung mit Inhalten, wie wir Sachen ausdrücken. Und da haben wir eben angefangen, auch zu sagen, wir wollen wirklich fest mit Leuten zusammenarbeiten und nicht immer wieder den Regisseur wechseln, weil damals war es so üblich, dass wir von der Plattenfirma oder eine Plattenfirma weiß, ich kann jetzt mal aus der Sicht von meiner sprechen, man weiß einfach, dass der Künstler sich eigentlich nicht wirklich darum kümmert, das zu visualisieren.
Zumindest nicht zuverlässig. Oder nee,
genau,
nicht zuverlässig. Rechtzeitig.
Genau. Es ist nicht, klar haben die Ideen und so, aber die können natürlich nicht, das sind Musiker, die wissen, wie sie im Studio sind, die haben da ihren genialen Moment. Natürlich gibt's auch Bands, die mal einen in der Band haben, der das in die Hand nimmt, wirklich.
Also ich habe teilweise im Schreiben, im Songs schreiben schon die Videoidee.
Ja.
Also ich habe das oft, ich funktioniere da auch sehr visuell, dass ich Sachen einfach gleich
aber
sehe.
Aber es ist auch ganz definitiv eine andere Disziplin und ein Regisseur arbeitet auch ganz anders als ein Songschreiber.
Auf jeden Fall,
der muss halt andere Aspekte noch im Hinterkopf haben, die ein Songschreiber nicht hat, weil ich weiß, wenn ich einen Beat mache oder du eine Gitarre einspielst oder so, du kannst einfach das Gerät anmachen und arbeitest einen Tag alleine und hast im Best Case einen guten Song abends. Aber ein Regisseur, der hat halt seinen Produzent im Nacken, der sagt, ey, eine Dampfwalze über ein Auto rüberfahren.
Das kostet
so viel. Da haben wir, die Idee geht leider nicht mehr irgendwie. Und da ist auch bei uns auch eine Auseinandersetzung, weil wir arbeiten mit Auge Altona zusammen. Das ist ein Regie-Team.
Die wirklich unglaubliche Arbeit machen.
Bestehend aus Freunden von uns. Also Uwe kenne ich schon eigentlich aus Schulzeiten. Auch ein guter Songwriter übrigens.
Ah, ja.
Sehr guter Songschreiber. Noble Penner heißt nicht. Kennst du das? Das muss mal gucken, das ist super witzig. Hat auch bei uns mitgeschrieben, bei Deichen auch. Und das hat sich rausgestellt, dass es wirklich auch energiesparend ist, wenn du Leute hast, mit denen du zusammen immer wieder arbeitest. Weil auch wenn man sagt, okay, die haben dann immer eigentlich auf eine Art eine gewisse Ähnlichkeit und eine Handschrift. Und man kann nicht mal irgendwo komplett ausbrechen und hat ein ganz anderes Video. Aber ich finde es trotzdem, das ist für die Bandhygiene auch einfach unglaublich gut. Das tut uns sehr gut, dass wir wissen, das ist gesetzt. Da wird auch nicht lange diskutiert, weil
Es wirkt auch wie ein Bandmitglied, ne? Also es wirkt einfach wie eine Erweiterung eurer Band.
Ich glaube auch einfach damals so diese Pitches, die man gemacht hat mit Videos, das war einfach so energieaufreibend. Und der eine hat total auf dieses Treatment spekuliert und der andere in der Band fand das unglaublich gut. Und das überhaupt erstmal unter einen Hut zu gehen, dann denkst du, ey, nee, das spaltet Bands einfach sowas. Und wir haben wirklich festgestellt, dass wir sehr früh mit denen uns zusammensetzen und sagen, okay, what goes? Was ist dieses Lied und was macht man da jetzt? Und ich habe festgestellt, wir haben jetzt nie wirklich die Idee und sagen, das ist das Video mit, keine Ahnung, so wo man so in einem Satz sagen kann, das ist jetzt das Video oder die Idee zum Video.
Ja.
Wir haben immer eher viel Kram, der zu bestimmten Textzeilen passen und inhaltlich einfach irgendwie Sachen ausdrücken und so
die
weiter.
Die Bilder, es ist ja eigentlich teilweise fast so, dass die Videos das, was nur angespielt wird, aufnehmen, aber gar nicht, also die Bilder sind ja nie erklärend,
ja,
sondern sie machen eigentlich Ping-Pong über noch eine Wand, dann nehmen sie die, genau, Assoziation, ja, nochmal eins weiter um die,
ja,
Ecke.
Ja.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass ihr sozusagen über die Videos immer nochmal mehr sagen könnt, einfach, ne, zu dem Song, also die Videos, ich weiß,
genau,
auch nicht.
Genau, genau, man kann immer nochmal, also Henning ist ja da auch sehr stark involviert, der mit der Musik ja nichts zu tun hat, dem, ja, wir quasi die Musik hinlegen und sagen so, jetzt, daraus machst du jetzt
mach
was.
Mal. Geil.
Und das ist für ihn erstmal so, oh Gott, was ist das denn so? Ist okay, krass, okay, dann mache ich das und dies und der wirkt auch oft dagegen. Also manchmal,
so, ja?
Manchmal findet er Nummern, wo er sagt so, oh, die finde ich irgendwie schrecklich, die Nummer. Na gut, dann mache ich da eben einen schönen Balletttänzer hin. Finde ich das wenigstens erträglich
gut,
oder,
ja,
so. Oder das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine, so auch dieses Geknatsche zwischen Visuellem und Musik,
mhm,
macht das vielleicht auch nochmal spannend. Also die das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Gewerken, die eigentlich zu einem sehr späten Zeitpunkt zusammenkommen.
Und habt ihr jemals Einwände, also sozusagen die Texter-Front oder die Musikfront, dass ihr dann sagt, Moment, kein Balletttänzer oder was macht denn der Lars Eidinger da schon wieder? Oder?
Auf eine Art, natürlich kann ich meine Einwände äußern und das wird auch gehört, also da wird auch dann gesagt, so wenn ich sage, ja, keine Ahnung, das finde ich jetzt nicht so cool, aber letztendlich lasse ich mich da schon sehr drauf ein, also ich mache da mit, weil ich ihm auch vertraue,
ja,
sagen, das ist sein Bild und da lege ich mich einfach rein und sage, so ist es. Ich habe jetzt auch keine bessere Idee.
Ja.
Das ist oft auch ein Punkt, wo ich sage, ich mach das jetzt, weil auch wenn ich sage, ich könnte eigentlich, möchte ich cooler rüberkommen oder was ist ich, aber es ist dann in dem gesamten Konstrukt, macht das dann schon immer Sinn, also wie es sich bildlich ausdrückt.
Kommt ja auch immer sehr cool rüber. Aber wieder ist es so, wie du auch meintest mit den Texten oder mit den Beats und so, dass du anscheinend ganz gut abgeben kannst, ne?
Absolut, ja.
Und das ist, glaube ich, wirklich die Bedingung für so ein Konstrukt, wie Deichkind das ist, dass
ich
man eben gut abgeben können muss.
Ja, ja. So. Also, aber es muss auch Leute geben, die gut festhalten können,
ja,
glaube ich. Also ich glaube, es ist nur ich könnte das durch meine Einstellung oder durch mein Dazutun, das ist nicht der einzige Garant für Erfolg. Da gehören noch andere Herangehensweisen dazu, glaube ich.
Das stimmt auf jeden Fall, aber um lange irgendwie in einer Band arbeiten zu können, ist es, glaube ich, eine sehr,
ja,
wichtige,
ja,
Voraussetzung. Oder dass man sich sehr klar darüber ist. Ich glaube, man muss nicht alles gut abgeben können, aber sich sehr klar darüber zu sein, wer welche Schwerpunkte hat und den anderen auch ihre lassen zu können.
Ja,
und so,
ja,
ne?
Ja.
Toll, Philipp. Ich glaube, ich habe ohnehin zu gucken alles gekriegt, was ich wollte.
Okay.
Ja.
Was hast du da? Normalerweise
soll ich dir gleich zeigen, heimlich meine Aufzeichnung. Aber
normalerweise haben wir als Deichkind, haben wir eigentlich immer für Journalisten, haben wir eigentlich auch immer solche Karten. Also wir geben denen.
Ach so, ja, ihr sagt den Journalisten, was sie fragen sollen.
Nee, sie können sich auswählen. Sie können sich irgendwie,
ah, ja,
das lustige Interview, das seriöse Interview, das kulinarische Interview oder,
oh, geil,
so Sachen ausdenken.
Wir machen Schluss,
genau,
wir labern
das,
einfach,
ja,
so weiter, aber ich fade uns aus. Tschüss.
Tschüss.
Das war's vom Salon Holofernes mit Philipp Grütering von der tollen Band Deichkind. Nur zum Sagen, das Buch, wo uns der Titel nicht eingefallen ist, das ist von Elizabeth Gilbert, die Eat, Pray, Love geschrieben hat und es heißt Big Magic. Und wenn ihr auf der Seite TED Talks ihren Namen eingebt, dann findet ihr den tollen TED Talk zu einem ähnlichen Thema, der mir auch gut gefallen hat. Das Album von Deichkind, über das wir gesprochen haben, heißt Wer sagt denn das? Und ihr möchtet es unbedingt besitzen. Ach so, und wir haben noch über ein anderes Album gesprochen, und zwar das von den Orsons. Das heißt Orsons Island. Und ja, da ist ein winziges Fitzelchen von meiner DNA mit drauf. Das sage ich hier mit dazu, damit es keine Schleichwerbung ist, sondern echte Werbung. Von wegen Werbung. Diese Folge war gesponsert von mir, Judith Holofernes. Das heißt, ich labere euch jetzt nicht die Produkte von anderen Leuten an die Hucke, sondern meine eigenen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr entweder auf den gängigen Portalen meine Musik auf Repeat rauf und runter hören. Das hilft tatsächlich immer noch, auch wenn es altmodisch erscheint. Wenn altmodisch euer Ding ist, ich habe sehr, sehr schöne Vinyls von meinen Soloalben, die da heißen Ein leichtes Schwert und Ich bin das Chaos. Das ist zumindest der Stand zur Aufnahme dieser Folge.
Dankeschön.